für 5:30. Ihr hört immer einen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Jürgen. Viel Spaß beim Zuhören.
So, servus zusammen. Heute sind wir alle drei. Tobi, Sören und ich starten leicht euphorisch in unsere heutige Aufzeichnung, nehme ich an. Sören von gestern noch euphorisiert und Tobi und ich mussten ein bisschen zittern, wobei Tobi ja zwei Herzen hat. Eins ist blau-weiß und das andere rot-weiß. Von daher, ja, herzlich willkommen. Guten Abend, ihr beiden.
Guten Abend, Fabi. Schöne Grüße.
Ja, moin aus Oldenburg.
Dann würde ich vorschlagen, gehen wir direkt mal rein in den Freitagabend. Und da war eine Spitzenmannschaft, wie wir prognostiziert haben, hat tatsächlich abgeliefert. Und zwar richtig.
Ich bin ja jemand, der ziemlich schnell dazu neigt, die Superlative rauszuholen.
Das stimmt.
Und ich muss wirklich gestehen, am Freitag ist er auf jeden Fall aufgetreten, die Superlative. Also was RB von der ersten Minute an für einen Fußball gespielt hat, voller Power, voller Pressing. Pressing war auf Höhe der Mittellinie, Stuttgart gar nicht hinten rausgekommen. Kurzpassspiel, also von der ersten bis zur letzten Minute Stuttgart wirklich chancenlos.
Ja, und dann habe ich jetzt mal... Ja, dann habe ich...
Die 1-0 Niederlage in Mainz ja auch dann sofort die richtige Antwort gegeben und also wirklich... Richtig beeindruckend.
Dann würde ich jetzt gerne mal, was hier, wenn man rein mal das Datenblatt beobachtet oder sich ansieht, dann sieht man ganz deutlich, obwohl die Leipziger, so wie du auch sagst, von der ersten Minute an letztendlich auch das Heft des Handels in der Hand hatten, letztendlich die Statistik spricht aber ein anderes Wörtchen, oder?
Ja, also was den Ballbesitz angeht, da war ich habe am Ende auf die Statistiken geguckt, war ich schon ein bisschen überrascht. Das waren ja nur 52-48% Ballbesitz für RB. Allerdings, was man dann wirklich doch schon gesehen hat, RB war ja nur in Bewegung und Stuttgart hat es einerseits clever gemacht und die Räume, so gut es geht, noch zugestellt, aber waren unterm Strich hinterher noch 7 Kilometer mehr, die RB gelaufen ist. Und die Torschüsse alleine sagen natürlich auch 28-11, glaube ich, sagten sie, neuer Rekord. Also Stuttgart hat ja in keinster Weise offensiv bis auf einmal in der ersten Halbzeit stattgefunden, wirklich.
Sören, kann man den Stuttgartern einen Vorwurf machen oder ist es am Ende des Tages eine Frage der Qualität?
Boah, also ich glaube, bei Leipzig hat man wirklich gemerkt, dass sie diese Niederlage in Mainz wirklich wettmachen wollten und das haben sie eindrucksvoll gemacht, also in allen Belangen besser. Stuttgart hatte natürlich... Ja, also sie konnten kaum dagegen halten und wenn du dann die Qualitätsfrage stellst, dann war es dann wirklich, wirklich dann auch Qualität, die Leipzig abgerufen hat.
Und ich glaube, da ist das mal ein bisschen wieder relativiert, der 5:1-Sieg letzte Woche gegen Greuther führt, wo der VfB sich ja wirklich quasi in Rausch gespielt hatte. Jetzt haben sie mal die Kehrtseite der Medaille gesehen und man hat wirklich auch gesehen, dass gerade in der Offensive beim VfB durch die ganzen Verletzten, Kalajdzic ist erst ziemlich zum Schluss reingekommen, fehlt einiges nach vorne. Hintenhin haben sie es soweit ganz gut gemacht, an Möglichkeiten hatten, aber wenn nach vorne keine Entlastung gegen eine Mannschaft wie RB stattfindet, dann ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das vermeintliche 1-0 fällt. Stuttgart hat es ja fast bis zur Halbzeit geschafft. Bevor dann, ja, Fabis, ich glaube, Comunio-Spieler ist es auch, Szoboszlai groß aufgespielt hat, Top-Spiel gemacht hat und dann auch das wirklich verdiente, überfällige 1-0 erzielt hat.
War das vielleicht auch ein Spiel, was ein Stück weit bestätigt, die Aussage von Jesse Marsch, dass der Kader von der Breite her vielleicht in der Bundesliga das Beste ist, was es sozusagen unter den ersten oder bei den ersten 18 Teams in der Bundesliga gibt?
Ja, absolut. Also ich glaube, Marsch hat es ja auch vor der Saison gesagt, sie können im Prinzip zwei Mannschaften ins Rennen schicken. Und du hast dann noch einen Sabitzer von der Bank gebracht, du hast einen Wang von der Bank gebracht. Also das ist wirklich sehr, sehr gut aufgestellt, der Kader.
Und dann nicht zu vergessen, einen unserer Spieler, der bei der Europameisterschaft stark aufgetrumpft hat, Dani Olmo, noch nicht mal im Kader gewesen, der hat ja noch Urlaub. Kevin Campbell draußen gelassen. Angelino ist kurzfristig ausgefallen mit einer Muskelverletzung. Dafür kam der junge 19-jährige Guardiol, der Kroate, rein. Auch ein super Spiel gemacht, reingeworfen und geackert die linke Seite rauf und runter. Also, und wer auch natürlich richtig Spielfreude verspürt hat, von der ersten Minute an, war Forsberg und Nkunku. Die waren beide auch an dem Tag wirklich in Galaform.
Ja, definitiv. Du musst natürlich solche Spiele wie in Mainz, wenn du wirklich vorne in der Tabelle landen willst, dann darfst du solche Spiele natürlich nicht gewinnen. Klar, das war der erste Spieltag, da kann vieles passieren. Letztendlich würde ich aber sagen, wird am Sonntag ein ganz schöner, ja, Fußballabend oder der Spieltag geht ziemlich schön zu Ende, nämlich mit einem absoluten Topspiel. Der Tabellenführer, über den wir gleich nochmal reden, empfängt dann die Leipziger und ich glaube, das wird so ein erstes Kräftemessen, wo man dann sehen wird, inwiefern, wie stark die Leipziger dann auch gegen solche Top-Gegner ihre Leistung abrufen können.
Da werden sie auf jeden Fall in der Defensive deutlich mehr gefordert sein. Allerdings denke ich da auch, dass RB da auch trotz Auswärtsspiel auch als Favorit ins Rennen gehen wird. Am Freitag, lass mal kurz die Tore durchgehen. Das Einzel haben wir schon angesprochen. Der seitliche Spannschuss von Szoboszlai, Traumtor, den trifft er, glaube ich, auch nicht so häufig, wie er da einschlägt, war auch unhaltbar.
Ja, wobei, wenn du die Schusstechnik bei seinem Freistoß eigentlich ja auch hieran ziehst als Messlatte, dann würde ich sagen, ich glaube, das hat er drauf, oder?
Ja, gehört ja wohl, ich hatte vor der Saison auch gelesen, wahrscheinlich mit zu den fünf besten Spielern mit der besten Schusstechnik. Du hast den Freistoß schon angesprochen, das haben wir bei dem Spiel auf jeden Fall gesehen. Also aus der Distanz kann der Junge auch gut zielen, hat ein ordentliches Pfund im Fuß.
Absolut. Und Silva durfte auch noch mal ein bisschen Selbstvertrauen tanken. Wobei ich sagen muss, der Elfmeter war eher schwächer geschossen, meiner Ansicht nach. Mit ein bisschen Glück, würde ich mal behaupten, hält Müller den. Aber gut, letztendlich am Ende des Tages zählt, was auf dem Board steht und letztendlich 4-0. Richtig stark, sehr souverän. Und wie gesagt, von daher
Völlig
bin ich auf
verdient.
Sonntag gespannt.
Leipzig sich eindrucksvoll zurückgemeldet. Für mich das schönste Tor bei dem Spiel war eigentlich das 2 zu 0, dieses Kurzpassspiel zwischen 4-5 Leipzigern, wo dann Forsberg in den Lauf von Silva legt, der in den 16er eindringt und der dann den Ball wieder auf den hinterlaufenden Forsberg mit der Hacke ablegt, der ihn dann nur noch reinschieben muss. Also das war blindes Verständnis auf jeden Fall auch von den
Ja,
beiden.
das
Extra
ist
Klasse.
One-Touch-Football. Und da siehst du, dass eben 11 Fußballer auf dem Feld stehen, die sich einfach die Kulle auch in einem Tempo zuschieben können, was dann einfach auch eine Spitzenmannschaft auszeichnet.
Ja, und es gibt ja genug Spitzenmannschaften, die nach dem 2-3-0 dann plötzlich das Spielen einstellen. Aber bei Leipzig hat es ja wirklich nicht den Eindruck. Und der VfB muss ja am Ende wirklich sich glücklich schätzen, dass es nicht noch hinterher 5-6 zu null gestanden hat, oder?
Absolut, wobei man aber auch, wie gesagt, jetzt die Kirche irgendwo im Dorf lassen muss. Es war ein sehr, sehr starkes Spiel. Letztendlich zählt es, was du dann auch gegen die Mannschaften holst, die sicherlich ein Stück weit über den Stuttgart dann stehen. Und ich würde vorschlagen, dass wir am Sonntagabend, wenn wir sprechen, dann können wir die Leipziger nochmal, ja, in den siebten Himmel der Bundesliga loben.
Einen Spieler möchte ich noch loben, bevor ich den nächste Woche wahrscheinlich dann, nächste Woche wird wahrscheinlich die erste Reifeprüfung für ihn werden. Siakam, der Nachfolger von Upamecano mit beeindruckenden Statistiken, 86% gewonnene Zweikämpfe, 91% Passquote und auch vorne immer wieder bei Ecken und bei Standards, bei dem Szoboszlai-Freistoß ganz knapp verpasst mit dem Kopf, sonst wäre es da das erste Tor gewesen für ihn. Also mit dem hat RB auf jeden Fall einen ziemlich guten Griff gelandet.
Musst du jetzt schon Werbung machen für deine Kickermannschaft oder hast du den gar nicht?
Da können wir hinterher noch drauf zu sprechen kommen, aber aufgrund des RB-Spiels denke ich, werde ich nicht wenig Punkte bekommen.
Na, das ist doch mal eine gute Brücke. Lass uns doch mal über den aktuellen Tabellenführer sprechen, der am Samstag ziemlich knapp, meines Erachtens dann aber verdient, letztendlich die 3 Punkte wieder aus der Hauptstadt mit nach Wolfsburg nimmt.
Sören, wie sieht dein Fazit bei dem Spiel aus?
Ja, ich habe ja Wolfsburg in der vergangenen Woche gesehen. Da haben sie ja wirklich den VfL Bochum in Grund und Boden gespielt in der ersten Halbzeit. Jetzt gegen Berlin, muss ich sagen, taten sie sich sehr schwer. Also in der ersten Halbzeit war ja wirklich nicht viel zu sehen. Und in Halbzeit 2 war ja auch dann die Hertha aus Berlin wirklich auch ein Tick besser, bis zu dem Strafstoß, wo ja dann das 1-0 gefallen ist für Berlin. Aber dann hat sich am Ende dann auch wirklich nochmal Qualität auch durchgesetzt.
Ja, und wenn man wirklich sieht, der erste Torschuss der Hertha, wobei es war noch nicht mal wirklich ein Torschuss, ich glaube, es war so ein halber Torschuss in der ersten Halbzeit. Offensiv hat die Hertha in der ersten Halbzeit so gut wie gar nicht stattgefunden. Viel Mittelfeldgeplänkel und hauptsächlich Ballbesitz vom VfL Wolfsburg, der halt nur nicht richtig durchkam. Chancentechnisch war auch noch nicht so viel in der ersten Halbzeit. Hertha ist die Mannschaft, wo wir ja die letzten zwei Wochen schon drüber gesprochen haben. Also ich sehe da auch die nächsten Wochen immer noch keine Besserung in Sicht. Also was die Mannschaft wieder abgeliefert hat, der Kampf war da, aber das war es dann auch schon, oder?
Also ich würde halt sagen, unabhängig von dem Spiel jetzt gestern, ist es natürlich so, dass du dich jetzt in einer Situation befindest, die suboptimal ist. Ich glaube, die Hertha hat sich speziell am ersten Spieltag ein Stück weit mehr ausgerechnet. Das ging, ja, wie sagt man es, richtig in die Hose bei den Kölnern. Dann hast du ein Spiel zu Hause gegen Wolfsburg. Du verlierst es dann aus Hertha-Sicht unglücklich relativ spät mit 2-1. Ja, und jetzt fährst du nächste Woche zu Bayern München. Und ich glaube mal, dass es mit Sicherheit alles, aber kein leichtes Spiel werden wird. Und dann, wenn du nach dem dritten Spieltag mit 0 Punkten womöglich letztendlich aus München abreist, dann stehst du mit dem Rücken zur Wand. Und dann sind wir genau an dem Punkt, wo wir sagen, dass meiner Meinung zumindest eben auch diese Mannschaft mit diesem Trainer nicht funktioniert. Und dann sind es die Kleinigkeiten, die einfach in so einem Spiel entscheiden. Ich möchte jetzt Paul Dardai nicht die Schuld für die Niederlage am Samstag geben, aber ich glaube, dieses Zusammenspiel oder diese Homogenität letztendlich, die wichtig ist zwischen Mannschaft und Trainer, und das hat man heute beispielsweise auch wieder bei den Kölnern gesehen, das ist dann eben auch nochmal dieser letzte Zweikampf, dieser letzte Sprint, und mir fehlt einfach bei der Hertha dieses letzte Puzzlestück, und mir tut es wahnsinnig leid einfach, für die Hertha an sich, weil ich habe es ein paar Mal schon gesagt, die Mannschaft ist gespickt mit super Einzelspielern, aber für mich funktioniert das einfach nicht.
Bestes Beispiel bei dem Spiel war Kevin Prince-Boateng. Man muss ihm jetzt vielleicht ein bisschen Schutz nehmen, er ist schon mit Rückenproblemen ins Spiel gegangen, aber ein Boateng mit 18 Ballkontakten und einer Zweikampfquote von 33% im Mittelfeld, einige Fehlpässe auch mit dabei, ist auch keine große Hilfe für so eine Mannschaft. Da bringt die Erfahrung auch nicht viel. Die Entlastungsangriffe nach vorne, hatte ich schon angesprochen, sind meistens auch von Brooks und Lacroix abgefangen worden. Selke alleine vorne, der reibt sich auf in den Zweikämpfen, ist dann aber auch alles, und über die Außen mit, wer war es am Wochenende, Luke Bacchio und ich weiß gar nicht, wer das auf der anderen Seite war.
Dilrosun.
Das ist einfach viel, viel zu wenig. Und, ja. Und das 1-0 war ja in der 60. Minute der Elfmeter. Ein bisschen glücklich kann man geben. Und ja, da kam dann der vermeintliche Streit. Oder Davy Selke wollte den Elfmeter, glaube ich, schießen. Und das hat, glaube ich, auch schon gezeigt, dass es so wirklich in der Mannschaft auch nicht funktioniert. Oder wie habt ihr die Szene so interpretiert?
Ja, du hast die richtige Situation angesprochen. Ich glaube, da hat man echt gesehen, dass diese Mannschaft überhaupt keine Mannschaft ist. Und das liegt natürlich dann auch ein Stück weit, muss das natürlich auch vom Trainer da geregelt werden, dass die Mannschaft sich findet. Die hatten jetzt eine lange Vorbereitung. Im Prinzip, wenn man da auf die Startaufstellung guckt, bis auf, ich meine, Serdar und Boateng, klar, jetzt Selke, das sind nur drei Spieler, die als Neuzugänge quasi integriert werden mussten in diesem Startelf. Also da muss einfach mehr kommen. Und ich glaube auch, dass es jetzt das Bayern-Spiel, danach musst du nach Bochum fahren, das ist auch nicht unbedingt eine leichte Aufgabe. Und wenn du dann immer noch mit 0 Siegen dastehst, dann wird es da auch echt ungemütlich werden.
Interessant, denke ich, wird auch noch die Personalie jetzt in den nächsten, was haben wir, glaube ich, noch 8 oder 9 Tage, was mit Kunja passiert, der war ja nicht im Kader aufgrund von einigen Muskelproblemen, glaube ich, waren es. 30 Millionen hält Freddy Bobic weiterhin dran fest. Atletico ist im Gespräch, wollen sie auch nicht von abrücken von den 30 Millionen. Ist halt die Frage, wenn so ein Spieler weg will, die Ablösen nicht gezahlt werden und dann muss er bleiben, Er hat ihm wohl klar gemacht, dass er dann seine Leistung bringen muss. Ja, ist halt die Frage. Ich meine, ist auch so ein zwischen Genie und Wahnsinn. Wenn er Bock hat zu zocken, einer der geilsten Spieler der Liga, aber die meisten Spiele eher Mitläufer.
Ja, guck dir die Mannschaft an, guck dir, wen er auch nochmal bringen konnte von der Bank. Da ist ein Toussaint dabei, da ist ein Torunariga dabei. Grundsätzlich wäre es auch so, ein Kunja mit Sicherheit auch ein Spieler, der Hertha richtig gut tun würde. Aber wie gesagt, du bist als Trainer dafür verantwortlich, dass du eine Mannschaft baust, die funktioniert. Du hast dann im Sommer jetzt jemanden zurückbekommen, der mit Sicherheit nicht der einfachste ist. Und die Szene, die spricht, glaube ich, für sich. Und wenn du keine Mannschaft bist und dann läuft es nicht, dann stehst du hinten drin in der Tabelle vom ersten Spieltag an. Es wird mit Sicherheit nicht einfacher.
Also ich musste mich mal so ein bisschen zurückerinnern an die guten 2 Jahre, die Hertha vor einiger Zeit, das war, glaube ich, so um die 2005, 2006 war es, meine ich. Da hatten sie eine ziemlich geile Mannschaft, wenn ihr euch nur daran erinnern könnt, mit André Voronin und Marco Pantelic, wo die Hertha ja schon fast oder in die Champions League Quali gekommen ist damals. Das war eine richtig coole Mannschaft. Da hat es auch innerhalb der Mannschaft richtig gut funktioniert. Die waren fußballerisch so dolle, aber ja, so.
Ja, solche Typen hast du natürlich nicht in dieser Mannschaft. Das waren ja absolute Mentalitätsspieler. Und also ich weiß nicht, ob ein Suat Serdar so ein Typ ist oder Luke Bakio. Also die Mannschaft ist halt nicht so.
Nein, absolut. Und dann hast du da mit Kevin Prince Boateng jemanden verpflichtet, der sozusagen diese Rolle einnehmen soll. Ob er der Typ ist, der das in dieser Art und Weise, wie man es von ihm erwartet, ausfüllen kann, diese Rolle, wage ich zu bezweifeln, unbestritten seiner fußballerischen Qualitäten. Aber ja, letztendlich wurde da meines Erachtens ein Stück weit aufs falsche Pferd gesetzt. Und wir können eigentlich nur als neutrale Fans letztendlich hoffen, dass sich die Hertha irgendwie im Laufe der nächsten Wochen wieder fängt. Vielleicht tut die Länderspielpause dann auch mal ganz gut, um da einiges zu sortieren. Aber im Moment sieht es mit Sicherheit nicht gut aus.
Lass uns noch kurz über den VfL Wolfsburg sprechen. Marc van Bommel nach seinem Pokal-Desaster, nenne ich es mal. Da ist ja wohl der Einspruch ist ja eingelegt worden. Da ist noch nicht drüber entschieden worden. 2 Spiele, 6 Punkte. Wieder ein bisschen ruhigeres Fahrwasser für ihn in Wolfsburg. Ja, nach der Führung von Hertha, der Ausgleich, Ballverlust der Hertha im Angriff, Schlager mit Ballgewinn, treibt den Ball durchs Mittelfeld und dann ein richtig schöner Schnittstellenpass auf, wer war es nochmal, auf Riedel Baku, der auf der rechten Seite dann Askar Sieber und Boyata enteilt und dann eiskalt einschiebt. Ja, und dann, du hast es auch schon angesprochen, ganz am Anfang, Fabi, der wirklich ärgerliche, was soll man sagen, der Treffer zum 1:2 aus dem Einwurf resultierend, ganz einfaches Prinzip. Der längste Stürmer Wout Weghorst verlängert den Ball in die Mitte, ein bisschen gestochen und der eingewechselte Mecher verwandelt eiskalt aus dem Getümmel. Unterm Strich aber, glaube ich, doch ein ziemlich verdienter Sieg für Wolfsburg, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Und man hat es ja in der Schlussphase gemerkt, Wolfsburg wollte unbedingt die 3 Punkte und das geht auch schon absolut in Ordnung.
Ja, wie gesagt, es kommt jetzt nächste Woche ein Stück weit drauf an. Ich bin nach wie vor so, dass am ersten Spieltag hat den Wolfsburgern natürlich auch der Spielverlauf in die Karten gespielt. Da wurde es am Ende dann meines Erachtens auch nochmal ein bisschen eng. Jetzt eben die Hertha ist natürlich auch nicht das Kaliber, mit dem sich die Wolfs oder mit denen sich die Wolfsburger normalerweise messen von der Qualität her. Letztendlich wollen sie wieder in die Champions League. Und wie gesagt, am nächsten Sonntag kommt es letztendlich drauf an. Trotz alledem, es sieht nach wie vor nach einer gefestigten Mannschaft aus. Die Innenverteidigung habe ich ja ein paar Mal jetzt schon angedeutet, ist für mich ja so mit Top 2, Top 3 in der Bundesliga mit Brooks und Lacroix, sogar noch mit der Möglichkeit letztendlich, falls einer von beiden ausfällt, mit Borno, letztendlich das zu kompensieren. Also die Wolfsburger sind für mich einfach eine Mannschaft, die ziemlich gefestigt ist und für mich ist sozusagen wegweisend, was der nächste Sonntag letztendlich zeigt.
Und dann ist ja heute noch, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, Sören, hast du bestimmt mitbekommen, der VfL Wolfsburg ist sogar noch mal auf dem Transfermarkt tätig geworden. Mitbekommen?
Habe ich jetzt noch nicht mitbekommen.
Hast du nicht mitbekommen? Okay, der Nein. VfL Wolfsburg hat...
Komplett auf dem falschen Fuß.
Ja, das habe ich jetzt
wahrgenommen. Aber wirklich, ja.
Hat Luca Waldschmidt verpflichtet. Lissabon wollte ursprünglich, glaube ich, 15 Millionen haben, sind jetzt knappe 10 geworden, werden wohl einige Bonis im Nachgang gezahlt werden. Ist auf jeden Fall ein Transfer, der völlig unabhängig ist davon, ob Wout Weghorst jetzt in der nächsten Woche noch irgendwo in England oder so vielleicht unterschreibt, wobei es da ja die letzten Wochen auch ruhiger geworden ist. Also wenn Weghorst noch gehalten werden kann, denke ich, kann der VfL Wolfsburg einer relativ ruhigen Saison entgegenschauen. Guter, ja, großer Kader.
Hat sich auch ein bisschen die letzten Tage angedeutet, der Transfer. Ich finde es ehrlicherweise ein bisschen schade, weil er war ja nur ein Jahr in Lissabon. Ist eigentlich auch relativ gut in die Saison gestartet mit 2 Toren in 2 Spielen. Trotz alledem ist es natürlich auch so, dass es für die Wolfsburger mit Sicherheit eine Verstärkung sein kann. Letztendlich, wie er dann eingesetzt wird, weil er spielt ja eher gern hängende Spitze, glaube ich, wird sich zeigen, aber der Kader wird besser und von daher, ich bin wirklich gespannt.
Gut, kommen wir zu einem Kader, der eigentlich auch super besetzt ist, allerdings mal wieder nicht das abgerufen hat, was eigentlich in ihm steckt. Ich spreche vom Spiel des BVB beim SC Freiburg. Ja, wie habt ihr das Spiel am Wochenende verfolgt? Also ich war schon ziemlich enttäuscht. Ich hatte eigentlich mit einer Trotzreaktion des BVBs gehofft nach der Supercup-Niederlage, wo wir später noch drauf eingehen, vielleicht kurz. In Freiburg ist es immer schwer. BVB letztes Spiel auch schon in Freiburg verloren gehabt. Allerdings, der Auftritt war schon schwach vom BVB, oder?
Ja, das kann man durchaus so sagen. Und sie haben es auch, glaube ich, nicht geschafft mit dem Ballbesitz, weil den hatten sie ja wirklich daraus was zu machen. Und klar, das Spielverlauf hat dann auch ein bisschen für Freiburg gespielt. Dann geht so ein Wahnsinnsfreistoß von Griffo rein und dann liegst du 1-0 gegen Freiburg zurück. Aber ich glaube, unterm Strich muss man sagen, der Ballbesitz, aus dem Ballbesitz nicht viel gemacht und dann auch im Endeffekt verdient verloren.
Fabi, du gehst mit dem BVB auch immer ziemlich kritisch.
Das stimmt nicht, weil grundsätzlich bin ich eigentlich immer jemand, der gerne in BVB schaut. Letztendlich ist es aber auch so, dass es ein Stück weit das Verfallen in alte Muster ist. Du spielst beim SC Freiburg, aber du hast, was war die Ballbesitzquote? Meines Erachtens aus dem Kopf raus.
76%.
Ja, ich wollte gerade sagen, drei Viertel Ballbesitz eher auf Dortmunder Seite. Letztendlich geht es im Fußball immer darum, Lösungen zu finden und dann auch die Chancen reinzumachen. Es ist, glaube ich, für den BVB war es eine Woche zum Vergessen. Was soll ich da großartig dazu sagen? Ich glaube, Haaland hatte auch nicht seinen allerbesten Tag, beziehungsweise hat nie so richtig, kam nie in die Situationen, in die er gern reinkommt, um dann zum Abschluss zu kommen. Eine Situation war eigentlich auch ein Spiegelbild, glaube ich, des Samstagnachmittags für ihn, als er da mal in die Situation kam und dann den Ball 12 Meter übers Tor jagte. Ja, aber wie gesagt, es ist einfach so, wie die letzten paar Jahre beim BVB, du spielst beim Freiburg, beim SC Freiburg und du musst dann halt einfach auch in solchen Spielen die 3 Punkte holen. Und das wiederholt die Dortmunder jetzt diese Saison wieder. Und was mir im Übrigen auch noch aufgefallen ist, ich weiß nicht, wie es euch geht, Marco Rose, wenn er am Mikrofon steht, jetzt auch unter der Woche nach dem Supercup, auch jetzt wieder, wo ich dann immer so ein bisschen am Zweifeln bin, ob er der Trainer ist, den die Dortmunder letztendlich auch gesucht haben, beziehungsweise sich gewünscht haben. Was ist denn eure Meinung dazu?
Also ich denke mal, dass, du hast es gerade angesprochen, ob er der richtige Trainer ist, aber die Fehler, die der BVB am Wochenende gemacht hat, waren ja mehr oder weniger die gleichen Fehler wie eigentlich schon des Öfteren in der letzten Saison. die einfachsten Bälle werden im Mittelfeld verloren, im Spielaufbau. Und dann hast du mit dem SC Freiburg, der auch wirklich attraktiven Fußball spielt, innerhalb von 2-3 Ballstaffetten bist du dann auch als BVB ruckzuck hinten in Unterzahl und bekommst dann deine Konter, die dir um die Ohren fliegen. Und das hat der SC Freiburg ja gerade beim 2-0 eindrucksvoll bewiesen. Bellingham verliert im Mittelfeld den Ball, völlig unnötig. Dann wird der Ball einmal nach außen gespielt, Flanke in die Mitte. Ja, und da fällt dann das 2-0 durch Salah. Also hat der BVB sich ziemlich bescheiden angestellt und die Spieler sind ja jetzt alle da. Thomas Delaney wird ja jetzt wahrscheinlich noch nach Sevilla wechseln. Aber mit dem jungen Bellingham, mit Mo Dahoud, du hast ja eigentlich gute Mittelfeldspieler. Nur da scheint das Zusammenspiel oder ob es die Aufteilung ist, auch nicht wirklich zu stimmen. Und das war letztes Jahr ja selbst, wo Mats Hummels von hinten dirigieren konnte, war es ja auch nicht wirklich besser. Mir fehlt einfach beim BVB dieser letzte Wille, die Meter auch mal mitzumachen.
Na, ich glaube halt auch, wenn die Viererkette so spielt wie am Samstag, dann ist es auch dann vor allem in der Defensive natürlich auch eine Frage der Qualität, wenn ich ehrlich bin. Also alles, was nach vorne beim BVB aufgestellt ist, du hast ja die Möglichkeiten auch zu wechseln. Aber du hast halt auf der rechten Seite hinten Paslak, Nico Schulz ist für mich, ja, das ist eine absolute Top-Mannschaft in der Bundesliga und das ist dann in der Viererkette einfach auch nicht gut genug besetzt. Letztendlich für mich Paslak auch ein Spieler, der bei einer absoluten Top-Mannschaft rechts hinten nichts zu suchen hat. Gut, es ist natürlich wahrscheinlich auch geschuldet letztendlich der Verletzungen. Ja, trotz alledem wieder ein enttäuschender Samstag für den BVB und sie haben sich mit Sicherheit diese Woche viel, viel mehr ausgerechnet.
Ja, der Anschlusstreffer, den der BVB erzielt hat, war ja auch mehr oder weniger ein bisschen glücklich nach einer Hereingabe von Paslak. Eigentor von Keitel. Bellingham wäre zwar wahrscheinlich da gewesen mit dem Kopf, aber mehr oder weniger glücklich. Und du hast es auch gerade angesprochen, Erling Haaland hat bei dem Spiel bis auf 2-3 Abschlüsse am Spiel auch so gut wie gar nicht teilgenommen. Und da muss man mal eigentlich ein großes Lob Schlotterbeck aussprechen, der wirklich von der Statur her und vom Kampfgewicht her, sag ich mal, gegen Erling Haaland auch brutal dagegen gehalten hat und auch mit Philipp Lienert hinten eine richtig gute Partie in der Abwehr gespielt hat.
Ja, und auch der andere Neuzugang, der das erste Mal in der Startaufstellung steht, Donny Mahlen, von dem habe ich auch nicht viel gesehen. Also muss man wirklich sagen, dass der BVB wirklich nicht da war, so richtig, und dass die Freiburger das defensiv exzellent gemacht haben, klar.
Ja, jetzt müssen wir mal schauen, wie es für den BVB dann am nächsten Wochenende weitergeht. Da kommt es zum vermeintlichen Topspiel am Freitagabend gegen die TSG Hoffenheim.
Auch nicht einfach. Auch nicht einfach, glaube ich, für den BVB, zumal die Hoffenheimer ja auch ein bisschen so der Gegner ist, der letztendlich den Dortmund immer mal wieder Punkte abnehmen kann, zumal die Hoffenheimer ja auch gar nicht mal so schlecht in die Saison gestartet sind. Aber ich bin gespannt, ja.
Gut, kommen wir mal zu einer Mannschaft, die noch nicht so gut in die Saison gestartet ist. Kommen wir mal zur Nullnummer des Samstages zwischen Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg. Also die Sky-Konferenz hat nicht viel hergegeben, so oft war man in Frankfurt nicht. Ich habe mir hinterher noch ein paar Ausschnitte angeschaut. Mein Eindruck vom Spiel war eigentlich, Augsburg, wie schon im ersten Spiel gegen Hoffenheim, eigentlich bemüht, möglichst hinten ziemlich defensiv zu stehen und dann mit ein paar Angriffen versuchen, nach vorne das Glück zu finden. Gleiches Spiel gegen Frankfurt haben sie auch ziemlich gut durchgezogen. Der Eintracht ist auch in der zweiten Halbzeit, wo sie wirklich spielbestimmt waren, auch nicht viel eingefallen. Da macht sich wirklich der Abgang von André Silva bemerkbar. 21-4 Torschüsse für die SGE, ein paar wirklich hundertprozentige, die man leichtfertig vergeben hat. Unterm Strich ein glücklicher Punkt für Augsburg. Ja, Frankfurt nach der Niederlage in Dortmund jetzt mit dem Punkt, war aber auf jeden Fall mehr drin als das 0-0.
Ja, im Vergleich zum ersten Spiel deutliche Steigerung von Frankfurt, sind an Ginkiewicz oftmals gescheitert. Und bei Augsburg muss man echt sagen, dass das erneut wieder ein sehr harmloser Auftritt war. Klar, defensiv kannst du sagen, wie zu null, aber offensiv kam da wieder nicht viel bei rum. Und da muss man schon, also erwarte ich auch schon eine deutliche Steigerung in den nächsten Wochen.
Ja, Ja, kam Augsburg natürlich nicht wirklich entgegen. Niederlechner musste, glaube ich, nach 30, 35 Minuten runter, nachdem er mit Martin Hinteregger mit den Köpfen zusammengestoßen war. Ja, Entlastung nach vorne beim FC Augsburg fand eigentlich auch so gut wie gar nicht statt. Also das wird auf jeden Fall, wie von mir zumindest ist vorhergesagt, eine ziemlich, ziemlich schwere Saison für den FC Augsburg.
Ja, aber auch für die Eintracht aus Frankfurt. Ich glaube, du hast jemanden verloren, der dir halt 30 Tore oder 29 in der letzten Saison geschossen hat. Das merkst du dann in solchen Spielen vor allem. Und trotz alledem, ich glaube nach den ersten zwei Auftritten, dass auch für die Frankfurter, dass es eine ziemlich schwere Saison werden wird.
Bleibt es noch abzuwarten, ob die SGE noch den einen oder anderen Abgang verkraften muss. Kamada wird immer mal wieder noch mal gehandelt. Philipp Kostic ist es ein bisschen ruhiger drum geworden. Wäre wahrscheinlich nicht verkehrt, wenn man den halten kann. Aber gerade die Jungen mit Hauge, Lindström und Boré, das sah am Wochenende auf jeden Fall schon deutlich besser aus als noch gegen den BVB. Also ich denke, wenn die Mannschaft sich so die nächsten 2, 3 Wochen. Also das nächste Spiel weiß ich gar nicht, gegen wen sie jetzt spielen. Dann kommt die Länderspielpause und dann denke ich, wird die Zeit gut genutzt werden, um sich dann auch weiter zu finden. Und Oliver Glasner wird das mit seiner Ruhe auf jeden Fall auch schon auf den richtigen Weg lenken.
Vielleicht noch ein kurzes Wort zu Armin Younes von einem von euch.
Ja, du hast ja in unserer internen WhatsApp-Gruppe dich da schon ein bisschen drüber aufgeregt. Er will ja unbedingt weg. Oder ich weiß gar nicht, ist er schon in Saudi-Arabien angekommen?
Noch
Ich glaube
nicht.
noch nicht, aber noch nicht, ja. Aber ich verstehe es auch nicht, warum so ein Spieler, der in Frankfurt im Prinzip auch in der letzten Saison eine Schlüsselposition hatte, den Schritt macht. Auch da kann man dann wahrscheinlich nur sagen, das kann ja nur am Geld liegen, weil ein Fußballspieler, der europäisch spielen will oder der die Qualität ja auch dafür hat eigentlich, der nach Saudi-Arabien geht. Also keine Ahnung, warum man diesen Schritt macht.
Ich wüsste jetzt gerne mal, ich habe jetzt keine Zahlen vor Augen, was da so gezahlt wird, aber ich sag mal, Armin Younes ist ja jetzt nicht zu vergleichen mit, wer waren die ersten, die da rübergegangen sind, ein Xavi oder wer es sonst noch war, hat ja jetzt nicht so die Highlight-Karriere schlechthin. Er hat jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr ziemlich gut performt in Frankfurt und wäre dieses Jahr ja auch auf jeden Fall, Stammspieler gewesen. Und war ja auch bei dem einen oder anderen Verein wieder so im Gespräch. Aber dass es einen dann nach Saudi-Arabien zieht, also puh. Ob man mit, wie alt war er, 28 oder so, dann schon so satt ist, um sich so ein Abenteuer anzutun, puh. Da gehen mir
Das
die Argumente für aus eigentlich. Oder fehlen mir völlig die Argumente.
also er war ja immer bei jedem Wechsel, war ja letztendlich auch immer ein Stück weit Hickhack. Ich kann es einfach absolut nicht verstehen. Ein Spieler, der immer wieder aufs Neue eine Chance bekommen hat, damals der Wechsel aus oder von Ajax zu Neapel, der ging ja auch nicht ohne Theater über die Bühne. Dann gab es den Wechsel nach Frankfurt, wo er eigentlich alles vorfindet, was man als Fußballer braucht. Er findet wieder zu alter Form. Ich glaube, er war ja nicht mal weit weg von der Nationalmannschaft, oder?
Nee, er war, glaube ich, sogar schon mal im
Er
letzten
war
Spiel
sogar mal da.
nominiert, ne? Glaube ich sogar. Oder im erweiterten Kreis auf jeden
Also
Fall
das
zu
wäre jetzt
finden.
interessant. Also ich habe es irgendwie im Kopf, dass er irgendwo mit dabei war oder zumindest kurz davor war, nominiert zu werden, weil er ja letztes Jahr im Speziellen auch wirklich das ein oder andere Spiel dabei hatte. Ich kann mich erinnern, das Spiel gegen Bayern, wo er wirklich überragend war. Und dann letztendlich in so eine Situation, wo du dann gezwungen bist, nach Saudi-Arabien zu wechseln. Boah, ist einfach nur schade für jemanden, der einfach ja, ein begnadetes Talent in die Wiege gelegt bekommen hat und für die Eintracht eigentlich, ja, wie soll ich sagen, einfach nur verdammt schade ist, weil du jemanden wahrscheinlich verlierst, der dir vom Spiel her und auch ja, eine weitere Option hätte sein können. Ich finde es schade.
Ja, und du hast ja gerade gesagt, das ist ein Spieler, der wirklich in seiner ganzen Karriere, die er jetzt noch nicht so lange ist, immer wieder noch eine neue Chance bekommen hat, auch wenn er auf dem Abstellgleis war. Und dann fällt mir jetzt gerade nur ein, ich hatte die Woche bei unseren Kollegen von Kicker Meets the Zone, die hatten ein Interview mit Gonzalo Castro. Ja, der Junge hat keinen neuen Vertrag in Stuttgart gekriegt, würde liebend gerne irgendwo noch weiterspielen, aber da kommen keine Angebote rein, ne? Also dann hast du wieder die andere Seite. Und so einer würde auch einigen Mannschaften noch gut zu Gesicht stehen. Also ist schon ziemlich merkwürdig alles.
Dann lass uns
Aber ich glaube, das ist,
mal, ja.
ja gut, aber das ist, glaube ich, auch nochmal ein Thema für sich, warum Spieler in solche Länder gehen, wo das ja auch politisch da nicht ganz einwandfrei ist. Aber darüber kann man sicherlich nochmal gesondert sprechen. Sinnvoll war es sicherlich nicht oder es macht auch keinen Sinn eigentlich.
Nee, richtig. Lass das mal so dahin
Absolut.
und
Lass
schauen
uns mal
wir
zu den, genau, zu den erfreulichen, ja, wie soll ich sagen, Ereignissen am Samstagnachmittag, und zwar speziell für die Franken aus Fürth, die ihren ersten Bundesligapunkt sammeln konnten.
Ja, erster Bundesliga-Punkt für Fürth und am Ende des Spiels hinaus eigentlich sogar noch ziemlich ärgerlich, dass es nicht der allererste Heimdreier geworden ist, weil nach der roten Karte für Bielefeld oder Gelb-Rot war es, glaube ich, hatte Fürth einige Chancen zum Siegtreffer. Gerade, wer war es nochmal, Abiyami hatte einige ziemlich hochprozentige Chancen auf dem Fuß. War auf jeden Fall ein besserer Auftritt als davor die Woche in Stuttgart. Mannschaft hat Geschlossenheit gezeigt, defensiv gut gestanden und auch ganz ansehnlichen Offensivfußball gezeigt, was in so in ihren Möglichkeiten stand.
Ich habe mal direkt eine Frage an den Sören jetzt. Und zwar, wenn du so ein Spiel siehst wie Fürth gegen Bielefeld, die Spielanteile, ja, eigentlich so dieses der gesamte Eindruck von diesem Spiel, wie schwer wird es für Arminia Bielefeld?
Das ist eine sehr gute Frage. Wobei man natürlich auch sagen muss, wenn du als Bielefeld eben bei den Aufsteigern spielst, dann kannst du natürlich auch nur verlieren, weil da denkt jeder Aufsteiger, sei es jetzt Fürth oder dann auch irgendwann Bochum, das sind die Spiele, die gewinnen muss. Also das ja, also das sind ja diese 6-Punkte-Spiele für Aufsteiger. Und dementsprechend wird es dann für Bielefeld ist es schwerer, als wenn du gegen, keine Ahnung, Frankfurt oder Bayern spielt.
Das ist es aber. Was ich damit eigentlich meine, ist eigentlich sozusagen als Arminia Bielefeld, letztendlich gilt das genauso, weil du musst nach Fürth fahren und du musst da die 3 Punkte holen. Und wenn du in ein Spiel reingehst, wo du einem Aufsteiger, der am ersten Spieltag richtig eins auf die Mütze bekommen hat, sozusagen wirklich die Kontrolle komplett überlässt, also von den Spielanteilen gesehen, vom Ballbesitz her angesehen, dann finde ich es einfach nur, ja, wie soll ich sagen, ein Stück weit überraschend und schwach, weil ich eigentlich viel, viel mehr von den Bielefeldern erwartet hätte, um ehrlich zu sein.
Gebe ich dir recht, ich hatte eigentlich auch vom Auftreten her mehr erwartet von den Bielefeldern. Ich glaube, die erste Chance war in der 45. Minute, glaube ich, für Bielefeld. Und da fiel ja auch dann direkt das 1-0 durch Fabian Klos. Ja, aber sind jetzt 2 Spiele, 2 Punkte, zweimal nicht verloren. So wird sich Bielefeld das wahrscheinlich ja, schönreden, aber letztendlich sind es keine verlorenen Spiele. Und so wird die Arminia diese Saison versuchen, auch Punkt zu Punkt zusammenzubekommen. Und jeder Punkt kann gerade auch für Bielefeld am Ende wirklich extrem wichtig sein. Klar, kannst du an so ein Spiel in Fürth dann auch, eigentlich solltest du gewinnen, aber unterm Strich musst du, wie du schon sagst, nach dem Spielverlauf her, kannst du mit dem Punkt dann am Ende doch wieder gut leben, ne?
Ja, es war schon sehr, sehr schmeichelhaft, ja. Wenn ich da an die eine Chance denke, vor dem Tor von Bielefeld, Dixon Abiyama, frei vor Ortega und der Ball geht ja
4 Meter am Tor
fast,
vorbei, genau. Ja, ja, ja.
ist ja Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann die letzten 20 Minuten in der zweiten Halbzeit, nach der roten Karte, der hat Fürth ja auch auf ein Tor gespielt. Also das war schon sehr, sehr schmeichelhaft.
Ja, und jetzt die Arminia im dritten Spieltag trifft sie zu Hause auf Frankfurt. Das wird auch ein interessantes Spiel werden. Da sind dann auch zwei Mannschaften, die so ein bisschen hinter ihren Erwartungen, wobei die Frankfurter hinter ihren Erwartungen zurück sind. Ja, mal schauen. Aber die Mannschaft in Bielefeld ist intakt, die steht defensiv stark mit Ortega, der am Wochenende auch wieder ein paar richtig starke Paraden gezeigt hat. Nur noch ganz kurz, ja, ich bin ja jemand, was die Handspielregel angeht, ob ich nicht durchblicke oder ob mir das einfach alles so viel ist. Die Szene, die zum Elfmeter geführt hat, muss man den Elfmeter wirklich geben? Also der kommt ja durch zwei, drei Leute durch. Der völlig unerwartet kommt der Ball dann an die Hand von Fabian Klos, der ja da im eigenen 16er war. Also tue ich mich wieder wirklich schwer, da einen Elfmeter zu geben.
Ja, also bei der Handspielregel bin ich eh raus. Da war ja eine ähnliche Szene auch in Bochum. Da reden wir ja nachher noch drüber, wo ein Tor nicht gegeben wurde. Also wenn das Tor da nicht gegeben wurde, hätte es auch im Prinzip, ist der Elfmeter dann gerecht. Aber bei der Handspielregel blicke ich auch nicht durch.
Gut, dann bin ich ja beruhigt. Fabi?
Ja, ich meine, ihr habt ja alles dazu gesagt. Letztendlich bin total d'accord mit euch. Ja, ist es Elfmeter, dann ist es so. Und wenn es keiner ist, dann ist es keiner. Also kann ich wirklich nicht viel dazu sagen. Absolut.
Okay, gut, dann lassen wir es mal so bestehen. Ja, Sören, du hast es gerade schon angesprochen. 11 Jahre Abstinenz. Und es war am Samstag soweit. Und du hast es sogar geschafft, noch an Karten zu kommen. Glückwunsch dafür schon mal. Ich habe den Fernseher ein bisschen lauter gemacht. Herbert Grönemeyer lief ganz laut. Ein bisschen Gänsehaut war auch da. Ja, und unterm Strich standen sogar noch ein Heimsieg für den VfL Bochum zu Buche. Völlig verdient, oder?
Ja, völlig verdient. Also du hast von der ersten Minute gemerkt, nicht nur bei den Fans, die schon heiß waren vor dem Anpfiff, sondern auch die Mannschaft, die wollte unbedingt diesen Sieg. Und die Art und Weise, wie der VfL aufgetreten ist, war schon richtig gut. Und aus meiner Sicht, ohne Vereinsbrille auch, mehr als verdient.
Ja, also was man so von den Rängen an Stimmung rüberschwappte, allein schon auch zu Hause aufs Sofa, die mannschaftliche Einstellung vom Einsatz her, der Kampf, gerade die Zweikampfquote beim VfL Bochum mit 59%, eigentlich der Wert, der mit am höchsten von allen Statistiken war, weil die anderen belegt hatte der FSV Mainz eigentlich auf seiner Seite. Aber da kann man mal sehen, was Kampf, Leidenschaft und gerade auch jetzt, wo die Fans zurück sind, dann doch mit einer Mannschaft machen kann. Die kann einen dann wirklich tragen. Und ja, wenn dann noch so ein 1 zu 0 fällt, Sören, du kannst es gerne mal mit deinen eigenen Worten schildern, wie du es erlebt hast. Also, wo ich das im Fernsehen gesehen habe, Hut ab.
Ja, ich war fassungslos, um ehrlich zu sein, als das Tor gefallen ist. Ich wusste, klar, aufgesprungen, aber man wusste gar nicht, wie man das einsortieren sollte, weil Gerrit Holtmann schnappt sich den Ball ja da fast am Mittelkreis, an der Mittellinie und läuft da durch die ganzen Mainzer Spieler durch und macht das 1-0. Also es war Wahnsinn. Und auch, also die Stimmung hat das natürlich, boah, also mir fehlen da wirklich die Worte, das zu beschreiben, muss ich ehrlich sagen, weil das war schon ein überragender Sololauf.
Ja, dass der Junge schnell ist, das wissen wir ja. Das fing ja an mit einer schönen Seitenverlagerung von Simon Zoller an der Mittellinie. Du hast gesagt, links auf die linke Seite, wo er dann mit seinen gefühlten 35 km/h dann Richtung 16er zieht. Am 16er geht er, glaube ich, durch drei oder vier Mainzer durch, wo normalerweise spätestens in der Kreisliga einer so das Bein hebt, dass er da auf jeden Fall das Foulspiel zieht. Ja, mit denen geht er vorbei und dann zieht er sogar noch bis zum 5-Meter-Raum. Und dann noch ganz ruhig überlegt mit seinem schwächeren Linken dann eigentlich, schiebt dann am Torwart vorbei. Also phänomenales Tor auf jeden Fall. Wie Fabi, glaube ich, früher im Training durch die Slalomstangen gesprintet ist.
Rückwärts.
Rückwärts.
Nein, also um es mal dann auch sachlich auf den Punkt zu bringen, weil ihr beiden seid ja da leicht euphorisiert aufgrund der Leidenschaft und des Fanseins. Letztendlich hat der VfL Bochum eigentlich genauso gespielt, wie du für eine Mannschaft spielen musst, die in der Liga bleiben will. Es war zum einen der Einsatz, zum anderen war es durchaus auch fußballerisch vom Ansatz her absolut erstligareif. Und ja, was du dann halt in so einem Spiel brauchst, ist eine gewisse Effizienz. Hast du auch schon vorhin angesprochen, Tobi. Die ja, Statistiken sprechen eigentlich eher pro Mainz, ausgenommen die Zweikampfquote. Und das ist es letztendlich, was du liefern musst. Und dann holst du deine ersten 3 Punkte nach einem sehr starken Auftritt auch am ersten Spieltag, trotz Unterzahl. Und wenn es so weitergeht, dann freuen wir uns alle drei.
Ja, und so, und dann hat der VfL Bochum ja noch in der letzten Woche auf dem Transfermarkt zugeschlagen und der Transfer zahlte sich dann bei dem Spiel dann auch sofort aus.
Ja, Sebastian Polter aus den Niederlanden verpflichtet. Da war ich erst ein bisschen skeptisch, weil das ja nicht so, kann man ja nicht mit der Bundesliga vergleichen einfach. Aber ich muss sagen, er hatte wirklich auch von Beginn an eine richtige Präsenz im Strafraum, die dem Bochumann in Wolfsburg schon gefehlt hat. Da hatte ja Zoller gegen Lacroix und Brooks ja, null Chance. Und jetzt Polter gegen Mainz. Also er hat die Innenverteidiger wirklich gefordert und dann auch sich belohnt mit dem Kopfballtreffer, hat sich ja, ich meine, Saint-Just war es, gegen den er sich durchgesetzt hat. Also das ist ein Transfer, der ja scheinbar, zumindest jetzt für das Mainz-Spiel, geglückt ist.
Also ich weiß ja nicht, Fabi, du hast die Szene ja wahrscheinlich auch vor Augen. Also wenn ich damals, das ist mir nie passiert, so in den Zweikampf gegangen wäre, beziehungsweise den Zweikampf verweigere bei einem Spieler, der am 5-Meter-Raum steht und für einen Kopfball nur nicht mal hochspringen muss. Also tut mir leid, da hat sich Saint-Just, also das war definitiv nicht Bundesliga-reif, wie er sich da in dem Zweikampf verhalten hat. Also noch einfacher hätte man Polter eigentlich nicht machen können bei dem Kopfball.
Ja, aber wie gesagt, ich kann nur für meinen Teil sagen, herzlich willkommen. Polter ist jetzt wahrscheinlich der Weghorst für Sören, sozusagen. Von daher freue ich mich auf die nächsten Wochen. Nein, aber wie gesagt, nochmal, also der VfL hat einfach genau das umgesetzt, was du in so einem Spiel umsetzen musst. Und das war einfach richtig gut. Das muss man so sagen.
Und untermauert wird die Leistung von ihm auch noch gerade als Stürmer vorne drin mit 67% Zweikampfquote. Das ist auch schon ein verdammt starker Wert für vorne für einen Stürmer.
Ja, vielleicht nur hier einfach nochmal kurz ein Einwerfer. Ich habe mir natürlich auch ein paar Stimmen der Mainzer angehört, unter anderem von den Hinterhofsängern. Das ist kein Witz, ist ein Podcast, der von den Mainzern kommt. Letztendlich ging es darum, dass es für die Mainzer im Vorfeld schon ein Stück weit zu erwarten war, dass das Spiel so verläuft, weil die Mainzer sich grundsätzlich gegen Aufsteigerteams, speziell zum Anfang der Saison, wohl immer relativ schwer tun. Was ich damit eigentlich nur sagen will, ist, dass der VfL hier in dem Spiel, speziell nach dem ersten Spieltag, für mich eigentlich eine Leistung abrufen konnte, beziehungsweise ein Ergebnis erzielt hat, mit dem ich persönlich nicht gerechnet habe, auch wenn es die Mainzer Fans wohl taten. Ich muss sagen, ich bin begeistert, 3 Punkte. Und so kann es weiter.
Und unterm Strich können wir ja eigentlich festhalten, mit dem Sieg von Mainz letzte Woche gegen Leipzig hat keiner gerechnet. Bochum mit dem Sieg in Wolfsburg hatte eigentlich auch keiner auf der Rechnung. Letztendlich beide mit 3 Punkten nach 2 Spielen können beide, glaube ich, ziemlich gut mitleben. Hätten sie, glaube ich, am Anfang der Saison auch schon so unterschrieben.
Ja, du kannst es so sehen. Du kannst aber natürlich auch sagen, wenn du 3 Punkte als Mainz 05 auf ersten Spieltag gegen Leipzig holst, dass du dann so eine Chance hast, nach dem zweiten Spieltag mit 4, eventuell sogar mit 6 Punkten dazustehen. Ja, dann fehlt nicht mehr viel zu den 40 und du stehst mit einem, oder du stehst ganz anders da am Ende des zweiten Spieltags. Von daher sehe ich es eigentlich schon ein Stück weit ärgerlich aus Mainzer Sicht. Letztendlich, dass du in so einem Spiel wirklich Punkte liegen lässt. So muss man es ja auch mal sehen. Und wie gesagt, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn du dann die 3 Punkte aus Leipzig auf die Habenseite setzt, dann ist es natürlich schon wieder so, dass es gar nicht mehr so schlimm aussieht nach dem zweiten Spieltag für die Mainzer.
Das stimmt. Schlimm würde ich eher sagen, ist der Abend verlaufen für die Elf vom Niederrhein. Die ist nämlich in Leverkusen ziemlich unter die Räder geraten und musste auch noch einige, heute sind die Diagnosen bekannt gegeben worden, noch einige Verletzte verkraften. Ich habe das Spiel am Samstagabend mit einem Bekannten mehr oder weniger über Skype zusammengeschaut. Und
wie bitte was?
Und... Ja, es gibt da ja so.
Erklär doch mal, wie das funktioniert.
Es gibt ja so einige technische Möglichkeiten, dass man sich dann so gegenseitig übers Handy dann miteinander kommunizieren kann und gleichzeitig haben wir dazu halt das, das Spiel geschaut. So, genug dazu. Wie habt ihr denn das Leverkusen-Spiel gesehen? Also, ich war vom Auftreten der Leverkusener Mannschaft sehr positiv überrascht. Hat richtig Spaß gemacht, der Mannschaft zuzugucken. Richtig erfrischender, technisch hochwertiger Fußball.
Ja, ich muss gestehen, das Spiel konnte ich mir leider nicht live anschauen, weil ich auf der Rückreise war und im Stau stand. Aber das, was die Zusammenfassung gezeigt hat, muss ich sagen, dass Leverkusen wirklich auch offensiv das abgerufen hat, wofür Leverkusen steht. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass Gladbach einen echt gebrauchten Tag erwischt hat. Ich glaube, 3 Verletzte waren es jetzt und dann auch ein das Eigentor von Jan Sommer da in der dritten Minute vom Pfosten gegen sein Schienbein. Also das war schon echt ein gebrauchter Abend für die Borussia.
Ja, absolut. Wobei ich natürlich auch sagen muss, es ist ein Stück weit auch so, wie ich es letzte Woche wahrscheinlich an dem Sonntag schon gesagt habe, der Faktor Bayern München, Flutlicht an, bisschen die Haarspitzen motiviert. Dann hast du ja das komplette Gegenteil die Woche danach. Du gehst nach 3 Minuten, gerätst du in Rückstand sozusagen ein Stück weit. Und für mich, ja, die Verletzungen natürlich, die spielen dann auch nochmal ein Stück weit in den Spielverlauf mit ein. Trotz alledem ist es dann aber auch so, dass es dann einfach auch ein Stück weit so war, wo ich es vor der Saison eigentlich auch schon ein bisschen angezweifelt habe. Wenn du eine Mannschaft hast, die in der letzten Saison letztendlich so performt hat, wie sie performt hat, dann ist es einfach auch so, dass du dann versuchen musst, in dem Spiel vielleicht das ein oder andere oder in die Mannschaft das ein oder andere neue Gesicht zu integrieren. Und ja, es ist für die Gladbacher ein gebrauchter Abend gewesen, definitiv, aber ein Stück weit eigentlich auch ein Stück weit so, das war doppelt für mich ein bisschen wie erwartet. Und die Leverkusen haben in dem Sinne einfach auch das gezeigt, was in ihr steckt. Und das sind genau die Abende, wie sie wahrscheinlich Carsten auch erwähnt hat, wo du einfach auch mal so eine Mannschaft komplett auseinander nimmst.
Und das fing an wirklich von hinten, von der Verteidigung mit Kosunu, der sich wirklich hinten auch schon im zweiten Spiel wieder exzellent hervorgetan hat. Dann die Außenspieler mit Frimpong und Fabi mit Mitchell Bakker, der einige wirklich klasse Vorstöße auf der linken Seite hatte, auch mit der ein oder anderen scharfen Hereingabe. Und bei dem Spiel wirklich mitspielentscheidend waren die beiden Sechser mit Charles Arangis und Palacios. Was die an Zweikämpfen gewonnen haben, was die geackert haben, die waren giftig im Mittelfeld, die haben keinen Ball verloren gegeben. Florian Neuhaus, Lars Stindl, Jonas Hofmann hatten gerade den Ball und zack waren die beiden schon wieder da. Und dann nach dem Ballgewinn, das waren ziemlich viele Ballgewinne, ging es dann über die Außen mit Diaby, der schon im ersten Spiel wirklich gute Form hatte. Bei diesem Spiel für mich der herausragende Mann. Und auch mit Paulinho, der ja letztes Jahr ziemlich lange verletzt war. In dem wird Leverkusen die Saison wahrscheinlich auch viel Spaß haben. Der war für Amiri in der Startelf. Da war ordentlich Tempo auf der Seite. Ja, und Patrick Schick hatte dann nach Vorarbeit von Diaby, der den jungen Scully abgehängt hat, mal eben den Sprint von der Mittellinie angezogen. Ein schöner Schlenzer, auch unhaltbar für Jan Sommer. Ja, und dann steht es dann schon 3-0 und dann war die Messe mehr oder weniger schon gelesen. Gladbach ohne große Chancen. Dann kam noch der Elfmeter dazu, den Lars Stindl dann wirklich, ja, schwach geschossen hat. Den Elfmeter hätte, glaube ich, der eine oder andere auch gehalten. Ja, unterm Strich steht ein wirklich verdienter Leverkusen-Sieg und ja, die Szene, die zum Elfmeter führte, war eine Grätsche von Bakker auf den Knöchel von Konrad Leimer und da hat sich dann heute wirklich bestätigt, Knöchelbruch auf unabsehbare Zeit fällt er auch erstmal aus. Also die Gladbacher bekommen es momentan knüppeldick.
Ja, für mich stellt sich so nach dem zweiten Spiel jetzt auch die Frage, wo Leverkusen und Gladbach stehen, weil die ersten Spiele waren ja das krasse Gegenteil von beiden Mannschaften zu dem Spiel jetzt. Und es ist spannend, wie jetzt die nächsten Wochen so verlaufen. Ich meine, Gladbach spielt nächste Woche gegen Union Berlin und Leverkusen in Augsburg. Also da wird man schon sehen, in welche Richtung das Ganze geht.
Ja, ich denke auch. Also gerade die Leverkusener haben ja auch des Öfteren nach solchen Gala-Auftritten dann eine Woche später oder dann auch, wo sie noch international in der Euroleague gespielt haben, auch gerne mal dann so Spiele am Wochenende kläglich abgeschenkt. Und ja, du hast gesagt, es wird wirklich mal interessant, ob Leverkusen mal die Kurve kriegt und dann auch mal auf so eine Gala noch die zweite Gala folgen lässt. Aber mit der Mannschaft, also Potenzial ist auf jeden Fall da und wenn es wirklich gut läuft, das hatten wir ja auch schon in der Saisonprognose vorhergesagt, kann es für Leverkusen auch weit nach oben gehen.
Ja, wobei ich jetzt nach dem zweiten Spieltag erstmal noch abwarten würde. Soweit würde ich jetzt noch nicht gehen. Wie gesagt, war ein perfekter Abend für die Leverkusener, umgedreht für die Gladbacher ein gebrauchter Abend. Letztendlich wird sich's zeigen im Laufe der nächsten Wochen.
Genau, und dann haben wir die Samstagsspiele soweit durch. Dann haben wir noch den heutigen Sonntag und den haben die TSG Hoffenheim und Union Berlin heute Nachmittag gestartet. Ja, am Ende steht ein 2-2. Unterm Strich eigentlich ein gerechtes 2-2, meiner Meinung nach.
Ja, also wie gesagt, also ich war ein Stück weit eher vor dem Spiel pro TSG Hoffenheim, weil ich eigentlich dachte, speziell dann auch nach der 2-1-Führung, dass es ein Stück weit ruhiger wird im Spiel, dass sich dann die Räume auftun, weil die Unioner ein Stück weit ihren Weg nach vorne suchen müssen. Letztendlich kam dann aus Hoffenheimer Sicht, ich glaube, der Ausgleich ein Stück weit überraschend auch, ein bisschen zu früh letztendlich. Und meines Erachtens war es dann am Ende auch mehr als gerechtes Unentschieden 2-2.
Ja, und dafür, dass die Unioner ja unter der Woche ihr erstes Europapokalspiel mit 4-0 in Finnland gewonnen haben, war es gerade in der ersten Halbzeit von beiden Mannschaften eigentlich ziemlich offensiv, auch vom Tempo her, richtig gute, anzuschauende Partie. Meistens hat man es ja sonntags, da denkt man sich, oh, was ist das denn wieder für eine Partie, die da angesetzt wurde? Nee, aber die Partie konnte man sich wirklich richtig gut angucken. Chancen waren auf beiden Seiten, hüben wie drüben. Ja, und du hast gerade angesprochen, der Ausgleich kam relativ schnell nach der 1-0-Führung für Union Berlin. Fabi, sag mal kurz, wer hat denn das 1-0 gemacht?
Für die Hoffenheimer, Gieselmann. Gieselmann. Und dann das 2-2 war einer deiner Lieblingsspieler.
Richtig, da wollte ich dann gleich noch drauf zukommen. Also für mich läuft es ja auch, 2 Spiele. 2 Tore und wenn wir die 2 noch von unter der Woche mit dazu zählen, wären es schon 4. Also wir schauen mal, wie Avonie sich weiterhin die Saison präsentiert. Ja, der 2-1 Führungstreffer der TSG, ein Traumpass von Kramaric, jetzt der 4. Assist schon im 2. Spiel von der Mittellinie, also 5 Meter hinter der Mittellinie, ein bisschen fallen lassen und dann schöner Steckpass durch auf den, wer war es nochmal? Auf, ich weiß es gar nicht mehr, linke Seite. Helf mir mal kurz, wer war's? Brun Larsson, danke Sören. Und der dann eiskalt eingeschoben hat zum 1-2. Ja, und da kam noch hinterher der 2-2 Ausgleich, ein bisschen glücklich. Avonie kommt zum Schuss, der Ball hält Baumann noch verdammt stark. Ja, und Akpo Buma kommt den Ball dann nicht wirklich weg und Avonie kann dann nochmal nachsetzen, 2-2. Zwischenzeitlich noch ein richtig schöner Freischuss von Max Kruse, den er ans Lattenkreuz hämmert. Ja, aber unterm Strich auch, wie wir jetzt schon gesagt haben, völlig verdientes Unentschieden.
Ja, und ich muss echt sagen, also von der TSG bin ich echt überrascht. Hatte ja im Vorfeld so gesagt, dass das eine schwere Saison wird, aber die machen einen sehr stabilen Eindruck. Auch der Neuzugang Angelo Stiller, glaube ich, hat ja nur regional in die dritte Liga gespielt bei Bayern 2 vergangene Saison. Scheint auch eine zentrale Figur zu sein im Moment. Und David Traum auf der linken Seite von Fürth gekommen, präsentiert sich auch richtig gut.
Ja, auf jeden Fall. Rudi und Angelo Stiller ja schon im ersten Spiel auf der Doppel-6 schon ziemlich präsent. Sebastian Rudi bei dem Spiel auch wieder mit den meisten Ballaktionen. Auch die Zweikampfquote für Sebastian Rudi waren 67%, auch wirklich sehr, sehr gut. Ist ja normalerweise nicht so das Zweikampfmonster. Ja, und auf Unioner Seite wieder hervorzuheben, gerade im Defensivbereich auch immer eine Bank eigentlich ziemlich konstant ist. Robin Knoche, der verteidigt dahin auch kompromisslos alles weg, hat die Ruhe am Ball und war heute auch wieder einer der stärkeren Berliner auf jeden Fall. Ja, dann haben wir noch den Abschluss des Spieltages. Den hatten die Bayern gegen den 1. FC Köln. Fabi, wir hatten den Podcast extra ein bisschen nach hinten verlegt, damit wir wirklich bis zur letzten Minute das Spiel schauen können und brandaktuell dann auch drauf eingehen können. Schilder uns doch mal deine Eindrücke vom Spiel.
Ja, ich habe es ja ganz kurz schon mal angedeutet, bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben. Ich würde jetzt mal die erste Halbzeit, die können wir ein Stück weit, glaube ich, übergehen, weil letztendlich war es eigentlich so, wie es im Vorfeld zu erwarten war. Die Bayern Feld überlegen, Ballbesitz pro Bayern, die ein oder andere Halbchance, Silinho noch einmal fast kurz vor einem Traumtor.
Ich hatte kurzzeitig gedacht, Zidane ist bei Bayern gelandet.
Ja, also es war durchaus eine richtig starke Aktion, die dann aber auch nochmal ein bisschen Zufall, so wie der Ball dann letztendlich bei ihm landet. Aber letztendlich würde ich die erste Halbzeit dann, glaube ich, skippen, oder ich glaube, die können wir größtenteils skippen. Dann zweite Halbzeit, ja, 2-0, die Einwechslung, beziehungsweise vielleicht wäre es tatsächlich doch wert, ja, ein Stück weit mehr auf die Halbzeit als auf die erste Halbzeit einzugehen, nämlich die Wechsel. Vielleicht mal eine kurze, ja, oder einen kurzen Eindruck von euch zur Leistung von Leroy Sané.
Ja, gut, bei Leroy Sané, ich weiß nicht, ich habe das ja schon, als wir über die deutsche Nationalmannschaft gesprochen haben, ich bin nach wie vor kein Fan von ihm und ja, Körpersprache war auch gegen Gladbach, hat mich das auch nicht so wirklich überzeugt. Ja, also aus meiner Sicht haben die Bayern eh ein Problem, was die Außenposition geht, betrifft. Da muss noch ein bisschen nachgebessert werden.
Ja, Leroy Sané wäre, glaube ich, auch, hätte heute auch einen Platz auf der Bank gehabt, wenn Kingsley Coman wahrscheinlich fit gewesen wäre. Gleichzeitig noch Niasu in der Startformation für Stanisic.
Bleib mal bei Leroy Sané.
Okay. Die zwei, drei Aktionen, die er hatte, das war einmal ein ziemlich, meiner Meinung nach, lustloser Freistoß in die Mauer. Und die zwei, drei Läufe, die er über außen hatte, waren jetzt auch nicht wirklich so von Erfolg gekrönt. Wieder ziemlich abgetaucht.
Also mich würde mal interessieren, während ich kurz meinen Eindruck schilde, vielleicht, Tobi, kannst du mal die Statistik von ihm vielleicht irgendwo aufrufen? Weil mein Eindruck war nämlich von Leroy Sané, dass der ja von der ersten Minute an eigentlich, ja, wie soll ich sagen, kaum Teil des Spiels war. Und wenn er am Ball war, war eigentlich maßgeblich die personifizierte oder der personifizierte Ballverlust. Die Dribblings, er kam in kein Tempo, er kam kaum wirklich ins 1 gegen 1 und wenn, dann hat er den Ball verloren, dann kam dieser Freistoß, der angesprochene, letztendlich direkt in die Mauer. Wow, und dann die Körpersprache noch dazu, wobei ich ja sagen muss, manchmal tut er mir oder in der Vergangenheit tat er mir immer ein Stück weit leid, weil es einfach seine Art ist, so auf dem Platz zu stehen und so Fußball zu spielen, die verdammt geil aussieht, wenn seine Aktionen funktionieren, weil es dann einfach so eine gewisse Lockerheit mitbringt. Wenn es allerdings so ein Tag ist wie heute, ja, dann sieht das schon sehr, sehr bescheiden aus und ehrlicherweise habe ich sogar damit gerechnet, dass er ihn vielleicht sogar noch vor der Halbzeit runternimmt. Und ich glaube, die Höchststrafe, die man dann als Fußballer bekommen kann, war die Auswechslung. Da gab es nämlich Standing Ovations in der Allianz Arena.
Ja, und du hast ja gerade schon gesagt, diese Unbekümmertheit, dieses Locker-Leichte, das hat er ja früher eigentlich auch gehabt. Und irgendwann ist das mal auf der Strecke geblieben, abhanden gekommen, ich weiß es nicht. Und wie es dann geht, hat ja dann in der zweiten Halbzeit der eingewechselte Musiala gezeigt. Aber bezüglich der Statistiken, 28 Ballkontakte, was haben wir noch? Passquote 56%, 7 Fehlpässe und ja, jetzt eine wieder meiner Lieblingsstatistiken, 25% Zweikampfquote.
Ja, ich glaube einfach im Speziellen würde ich dann eher auf die Passquote eingehen, wenn du bei 56% liegst. Das liegt wahrscheinlich circa, ja, würde
ich jetzt mal 16, auf den Bauch raus. 16 Pässe gespielt, ist jetzt auch nicht so, ne?
Ja, ist wahrscheinlich ja Passgenauigkeit, liegt wahrscheinlich immer bei so einer Mannschaft immer um die 80-85%. Also es sagt einiges aus. Letztendlich, was für mich ein Stück weit überraschend war, war dann in der Halbzeit, dass er zweimal ausgewechselt hat. Nämlich Nuanzu hat er auch noch rausgenommen und dann eben auf Viererkette umgestellt hat, was die ersten 5 bis 10 Minuten wirklich gut funktioniert hat, weil du natürlich 2-0 in Führung gehst, aber letztendlich unverständlich für mich, wie du dann innerhalb von so kurzer Zeit dir 2 Gegentore einfängst, die du schon viel früher verteidigen musst.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Sowohl das, der Anschlusstreffer zum 1-2 durch Modest als auch hinterher das 2-2 waren ja mehr oder weniger gespiegelte Situationen. Einmal war es auf der linken Seite Hector, der die Flanke reinhaut, Wobei man da sagen muss, ja, Stellungsfehler von Süle, springt unter dem Ball durch, Flanke war ziemlich hoch. Ja, in der Mitte rechnet Alphonso Davies natürlich damit, dass Süle den Ball bekommt und wegköpft. Ja, Modest kommt zwischen den Beinen frei zum Kopfball, ein Geschenk. Ja, und der Ausgleich durch Marc Uth, auch über die rechte Seite, war zwar eine knappe Kiste, ganz knapp kein Abseits. Wer war es? Eziboué flankt rein, Davies verhindert die Flanke nicht. Und Marc Uth kommt mit einem langen, ausgestreckten Bein an den Ball. Konnte Manuel Neuer auch nichts machen.
Ja, was dann für mich allerdings viel eklatanter war, war dann der weitere Spielverlauf. Ich meine, die Bayern hatten dann wieder versucht, ein Stück weit mehr ja, die Kontrolle zu übernehmen. Es war aber dann trotzdem so, vom Eindruck her, dass die Kölner definitiv in der Phase nach dem 2:2 vor allem auf Augenhöhe agieren konnten. Das 3:2, im ersten Moment war es für mich eigentlich, ja, wie soll ich sagen, ich dachte eigentlich, dass Horn ja ein Stück weit Mitschuld trägt. In der Zeitlupe sah es dann eher nach einer wirklichen Granate von Gnabry aus. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist dann eher eigentlich auch vor allem die letzten paar Minuten nach dem 3:2, da war es für mich eigentlich eher schon so, dass man den Bayern wirklich angemerkt hat, dass da keine Körner mehr im Spiel sind. Das war, ja, die wirkten sehr, sehr platt und die Kölner eigentlich feldüberlegen. Und eine Zitterpartie bis zum Abpfiff.
Ja, definitiv. Also das ist mir auch schon ab der, ja, ich sag mal wirklich schon ab der 70. Minute aufgefallen, dass da viele Wege nicht mehr gemacht worden sind. Klar, jetzt kommt wieder die Sache mit den Nationalspielern und Urlaub und noch nicht alle richtig fit. Aber die Elf von Steffen Baumgart hat sich ja wirklich bis zur 94. Minute, wie man es auch erwartet hat, reingehauen. Und wenn es ganz dumm läuft bei so einem Spiel, wäre auch der Ausgleich vielleicht noch drin gewesen. Und es war zu wenig, konditionell musste auf jeden Fall noch nachgebessert werden. Sörenball als ehemaliger Torwart, wie hast du die Szene gesehen?
Ja, ich würde schon sagen, dass Horn die Arme nicht mehr rechtzeitig hochbekommen hat und dass da auch ordentlich Wumms hinter war. Also ein krasser Torwartfehler würde ich jetzt nicht sagen.
Also ich bin eigentlich auch der Meinung, dass er einen Tick zu früh runtergeht. Der Ball geht ja nochmal so leicht, leicht nach oben. Also wenn er nicht so früh runtergeht, denke ich, kriegt er den noch über die Fäuste irgendwie weggefaustet.
Ja, wobei das mit dem niedrigen Körperschwerpunkt, ich glaube, das machen im Moment viele Torhüter so, dass sie relativ früh runtergehen. Jan Sommer ist ja auch so ein Beispiel. Klar, er ist jetzt nicht der Größte, aber es viele Torhüter gehen dann eher in die Knie und schauen erstmal, dass sie unten die Bälle halten. Also ich glaube, das ein krasser Torwartfehler würde ich eher nicht sagen.
Nee, Torwartfehler auch nicht, aber im ersten Moment sah es zumindest so aus. Aber vielleicht auch nochmal eine andere Sache, die auch noch vielleicht ein Stück weit das bestätigt, was sie eben meinte, dass ja die Fitness noch nicht hundertprozentig da ist bei den Bayern. Merkt man dann auch, wenn sie in die Kontersituationen gekommen sind, wie leichtfertig die Bälle verschenkt worden sind. Und das hat dann einfach auch mit einer Fitness zu tun.
Ja, und es wird halt auch, was mir aufgefallen ist, auch immer noch ziemlich häufig dann das Tempo wieder rausgenommen, auf den Ball getreten, gewartet, bis nachgerückt wird. Also dieses ab die Post und bis runter zur Grundlinie reingedribbelt oder Rückpässe in den Rückraum, da sind wir, glaube ich, noch ein paar Wochen von entfernt.
Wobei, sind die Bayern denn optimal besetzt? Also ich meine, Kimmich und Goretzka, die laufen ja wie verrückt und ich glaube, das können die nicht über eine ganze Saison durchhalten und dann wird es ja auch wirklich dünn, was die Bank betrifft. Coco Tolisso ist ja dann reingekommen. Aber so wirklich ja, nachlegen kann man ja nicht in der Zentrale.
Also was man so, glaube ich, so die Transferexperten so von sich geben, ist wirklich Tolisso der entscheidende Baustein, Dominostein, der aber wohl nicht fallen wird, weil Tolisso wohl in München bleiben will. So dass eigentlich dann auch kein Geld da ist, um Marcel Sabitzer zu holen, der immer wieder im Gespräch ist. Ja, und dann noch ein Kandidat auf der rechten Seite mit Bounassar, der weiß auch, wie gut das in München hat und weiß auch, was am Ende des Monats auf seinem Kontoauszug steht. Der hat auch schon das ein oder andere Angebot aus der Serie A abgelehnt. Ja, es ist noch ein Verein aus Frankreich interessiert. Ja, wird man mal schauen, ob man ihm es nahelegt, dann doch noch zu wechseln und vielleicht mit ein bisschen Handgeld dann vom Hof jagt. Oder ja, Fabi, was deiner Meinung nach in der nächsten Woche noch möglich?
Ja, also es muss auf jeden Fall noch was passieren. Ich hoffe schwer, dass sie uns überraschen, so wie die letzten Jahre immer wieder, auch mit einem ja, Namen, der dich letztendlich auch ein Stück weit weiterbringt, dass das im Moment ein Stück weit zu dünn ist, was von der Bank kommen kann, wobei auf der anderen Seite muss man auch einschränken, defensiv, glaube ich, wenn Lucas Hernandez wieder fit ist, dann bist du da wirklich richtig gut aufgestellt. Auf den Außenpositionen, wenn du mit Jamal Musiala beispielsweise, Serge Gnabry, Kingsley Coman und ja, vielleicht, wenn er sich wieder fängt, Leroy Sané, dann bist du auch nicht so schlecht aufgestellt. Du hast ein Backup für Robert Lewandowski, der zumindest auf Bundesliga-Niveau absolut ausreicht. Und dann sprechen wir im Endeffekt über die Zentrale. Ich gehe davon aus, dass noch mindestens einer dazustoßen wird, der dir auch qualitativ mehr Möglichkeiten geben wird.
Gut, vielleicht sind wir dann nächste Woche Sonntag an dieser Stelle schon schlauer.
Ja.
Unter der Woche steht noch ein das letzte Pokalspiel an. Bayern spielt noch gegen den Bremer SV am Mittwoch. Da sollte es eigentlich ja, zum Weiterkommen reichen. Und ja, heute Abend, nicht vergessen, Jungs, die Serie A hat endlich wieder losgelegt. Heute Abend noch Topspiel, Roma gegen Fiorentina, die Premiere von José Mourinho. Kann man sich bestimmt mal anschauen. Ja, einen schönen Abend euch noch.
Ja, schönen Abend. Hat Spaß gemacht. Servus.
Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Auf jeden Fall.
Bleibt gesund.
Ciao, Jungs.
Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.
Das war Anpfiff 15:30, euer Fußball-Podcast. Tobi, Fabi und Jürgen. Bis zum nächsten Mal.